So, es ist schön, dass noch welche da sind. Nicht alle vertrieben. Ich möchte gern nochmal das Geisteswirken im Neuen Testament zusammenfassen, so wie ich es jetzt dargestellt habe, in diesen drei Dimensionen oder in diesen drei Richtungen. Ich sage nicht, dass das alles ist, aber es hilft, es ein Stück einzuordnen und zu verstehen. Man kann drei Grundlinien oder drei Dimensionen ausmachen. Gottes Geist wirkt an Menschen. Der Mensch erkennt, was ihm ohne Gott fehlt, dass er ein Sünder ist und Jesus braucht. Christus für mich ist hier die große biblische Wahrheit. Da geht es um Umdenken, also Buße und Bekehrung, das Kommen zum Kreuz, Karfreitag. Wo das passiert, wo also ein Mensch darauf reagiert, dass der Geist an ihm wirkt und er sich öffnet, nimmt Gottes Geist Wohnung im Menschen, er wird wiedergeboren. Dort ist die große Wahrheit Christus in mir. Und der Charakter von Jesus möchte sich herausbilden, die Frucht des Geistes. Und eine dritte Dimension oder eine dritte Linie wäre, Gottes Geist kommt auf Menschen, er erfüllt sie, da geht es um Überfluss, dass wieder etwas aus uns herauskommt von dem, was Gott in uns hineingelegt hat und dass es zu anderen gelangt. Da ist das Thema Christus durch mich. Also erst Christus für mich, dann Christus in mir, dann Christus durch mich. Und dazu sind die Gaben wichtig, die auch Jesus nötig hatte, um in der Vollmacht und in der Kraft Gottes tätig zu sein. Und diese Gaben sind unter anderem in 1. Korinther 12 oder auch Römer 12 aufgelistet. Diese drei Wirkungen des Heiligen Geistes können selbstverständlich gleichzeitig geschehen. Und genauso selbstverständlich auch nacheinander. Und zwar mit einem kürzeren oder auch mit einem längeren Zeitabstand. Das ist alles möglich und alles auch gültig. Und wo jemand zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, wo sozusagen dieser Durchbruch kommt in diese Dimension der Kraft hinein, dort spricht die Bibel auch von einem Getauftwerden im oder mit dem Heiligen Geist. Das ist so etwas wie die Initialzündung für das Leben mit dem Heiligen Geist in seiner Kraft. Und natürlich möchte dann der Motor auch weiterlaufen und es sollte immer wieder auch mal Benzin nachgefüllt werden. Das ist kein Fehler. Und deshalb berichtet die Bibel auch immer wieder von Erfüllungen mit dem Heiligen Geist oder berichtet, dass betont, dass Menschen erfüllt oder voll Heiligen Geistes sind, mit ihm gesättigt. Und in Epheser 5 fordert Paulus dazu auf, sich immer wieder vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Und da haben wir wieder eine interessante, ich sag mal, Antiparallele, die uns auch zu Pfingsten schon mal begegnet ist. Zu Pfingsten war es so, dass sie den Eindruck von Betrunkenen machten, aber es war der Geist Gottes. Epheser 5 ist es umgekehrt, da sagt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung liegt, sondern werdet immer wieder, dort steht Präsenz, das heißt, es soll sich wiederholen, werdet immer wieder voller Geist. Das andere sind Ausführungsbestimmungen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und mit dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt oder dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Also auch, ich sage es mal, Lobpreis, zueinander Lobliedern singen. Psalmen sind die, die in der Bibel stehen, die kann man auch singen. Loblieder, geistliche Lieder sind Lieder, die der Geist im Augenblick inspiriert. Also es gibt auch geschriebene Lieder, die vom Geist Gottes inspiriert sind. Manche sind das. Ich halte zum Beispiel Großer Gott, wir loben dich für ein vom Geist Gottes inspiriertes Lied. Sehr stark. Andere auch, manche weniger. Und es gibt aber auch, dass das spontan entsteht, dass man im Geist singt, in Deutsch oder auch in Sprachen könnte dazugehören. Und wenn wir das tun, fördern wir es, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das gehört mit dazu. Nochmal zu dieser Grunderfahrung, dass Menschen mit dem Heiligen Geist getauft werden oder dieser Geist auf sie kommt und sie ganz ausfüllt, dass Gottes Geist sie durchdringt, sodass es wieder rauskommt sozusagen. Das lehrt die Bibel sehr klar, nach dem, was ich erkennen kann. Das war für Jesus entscheidend. Das war für die ersten Jünger entscheidend und das war entscheidend für die Christen, von denen die Bibel spricht. Und demzufolge wäre es auch für uns heute wichtig, denke ich. Ohne die Geisterfüllung fehlt uns eine Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir wiedergeboren sind, das ist keine Frage. Wir kommen so auch in den Himmel, wir sind gerettet, alles klar. Gottes Geist wirkte auch in unserem Leben, keine Frage. Spreche ich niemandem ab. Er wirkt auch hier und da durch uns, auch das ist keine Frage, zum Glück tut er das. Aber ohne diese Geisterfüllung ist schon ein Mangel an Kraft wahrnehmbar. Und das haben offenbar Petrus und Johannes gespürt, als sie die Christen in der Samarien trafen und sagen, und merken, da fehlt noch was. Das hat offenbar Paulus gespürt bei den Jüngern in Ephesus, deshalb stellt er diese Frage, habt ihr den Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Wie kommt er sonst auf die Frage? Ich denke, er hat es gemerkt. Ist möglicherweise das, was ich gemerkt habe bei den Christen, wo ich dachte, die leben in einer Dimension, die ich nicht habe. Irgendwo ist ein Unterschied. Also Jesus und die Apostel meinten, dass sie diese Kraft brauchen, um auf dieser Erde wirksame Zeugen für Gott zu sein. Und Paulus schreibt einmal, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wir können ein frommes Reich aus eigener Kraft bauen und erhalten und gestalten. Das machen wir auch. Aber wenn es um Gottes Reich geht, dann braucht es Gottes Kraft. Und das lebt auch nur in Gottes Kraft. Und ich ermutige durchaus, auch diese Dimension zu suchen und darin zu leben. Ich kenne einen Mann, ich habe den sehr schätzen gelernt, dem Studium kennengelernt. Der kam in jungen Jahren nach dem Krieg in eine landeskirchliche Gemeinschaft, hat dort Glauben gelernt, war dort zu Hause und las dann Markus 16, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden oder gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und so wird es gut mit ihnen. Und da stellte dort die Frage, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Gilt das noch? Und sagten die, ja, natürlich. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und dann fragte er, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, der Glauben sind diese. Gilt das auch noch? Und sagten die, nein, das gilt nicht mehr. Und sagte, das müsst ihr mir erklären. Woher wisst ihr, dass das Erste gilt, dass jemand getauft ist, zum Glauben und gerettet ist? Woher wisst ihr, das sieht man doch nicht. Und woher wisst ihr, dass das andere dann nicht gilt? Also wie kommt ihr da drauf? Entweder gilt beides, oder gilt nichts davon? Wir haben es noch rausgeschmissen. Haben die Frage nicht beantwortet, sondern haben ihn rausgeschmissen. Das darfst du bei uns nicht fragen. Auch eine Antwort, aber nicht befriedigend. Punkt 3, in der Fülle des Geistes leben. Die Fülle empfangen. Zunächst und ganz grundlegend, ich kann nur empfangen, was Gott gibt. Also da bin ich ganz von Gott abhängig und trotzdem habe ich auch eine Verantwortung. Manche Christen zitieren gern, der Geist weht, wo er will. In Johannes 3 steht, der Wind weht, wo er will und das hat einen anderen Zusammenhang. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, Leute, die nicht wiedergeboren sind, können nicht verstehen, wie ein Christ sich bewegt und warum und woher und wohin. Das ist der Zusammenhang. Aber da Wind und Geist dasselbe Wort sind in der Bibel, sagt man dann gern, der Geist wird, wo er will, und meint damit in der Regel bei uns gerade nicht. Dann kann man auch nichts machen, ist noch so die fatalistische Antwort. Ich sage, wenn der Geist aber weht, habe ich immer noch die Verantwortung, ob ich mein Boot fest im Hafen verankere, damit es sich ja nicht bewegt, oder ob ich Segel setze und den Wind nutze und mich dem Geist also aussetze und dann in Fahrt komme, oder ob ich mich eben abschirme. Diese Wahl habe ich und das ist auch meine Verantwortung. Also wenn Gott ruft oder mich einlädt und sagt, du, ich möchte dir das gern geben, wenn das klar ist, dann habe ich die Verantwortung, ob ich mich dem öffne oder verschließe. Und beide Möglichkeiten habe ich als Mensch. Und Gott nimmt die auch ernst. Also er überfällt uns in aller Regel nicht. Oder im Hebräerbrief steht, es gibt Austeilungen des Heiligen Geistes und sagt, die habt ihr erlebt. Dann ist es immer noch meine Entscheidung, ob ich von diesen Austeilungen empfangen will oder ob ich sie ablehne. Ich muss das nicht. Ich kann nur sagen, nein, danke, hab schon oder brauche es nicht. Wenn Gott mich von Sünde überführt, wenn Jesus an meine Tür klopft, auch dann entscheide ich, ob ich die Tür öffne oder nicht, ob ich zum Kreuz von Jesus komme oder und umkehre oder ob ich das nicht mache. Und wo jemand echt umkehrt und sein Vertrauen auf Jesus setzt, dort wird Gott das bestätigen, indem er seinen Geist gibt und er wiedergeboren wird und mit dem Geist versiegelt wird und so weiter. Und so nimmt Gottes Geist Wohnung in uns. Wie geschieht nun die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist? In der Regel wird die Umkehr und der Glaube, also dass man zu Jesus gehört, dass man Jünger von Jesus ist, Voraussetzung sein. Also die waren ja vorher auch Jünger, denen Jesus das sagt. Da war ja klar, dass sie zu Jesus gehören und für ihn leben wollen. Ich denke auch nach wie vor, dass es gut ist, wenn das Gefäß sauber ist, damit Gottes Geist es füllen kann. Also, dass wir Sünden, die uns bewusst sind, bekennen und Vergebung erfahren und annehmen. Klar ist in der Bibel auch, dass wir alle Dinge von Gott durch den Glauben empfangen. Also, dass wir Gottes Wort hören, dass wir darauf vertrauen und so empfangen, was es sagt. Ansonsten gibt es bei Gott kein Schema. Der Geistempfang kann ungeplant und spontan geschehen, wie bei Cornelius. Und das Ganze kann gezielt auf Gebet hin geschehen, wie Apostelgeschichte 8, 9 oder 19. Es kann vor oder nach der Wassertaufe geschehen, offensichtlich. Es kann gleichzeitig mit Bekehrung und Wiedergeburt geschehen oder getrennt davon oder später. Also für alles gibt es biblische Beispiele, wir haben uns das angeschaut. Gebet scheint eine Rolle zu spielen. Also die 120 vor Pfingsten, die waren zusammen einmütig im Gebet und haben darum gebetet. Sie hatten die Zusage, dass Gott es erfüllt, aber sie haben auch darum gebetet, dass es kommt. Und später haben sie für andere um diesen Geist gebetet. Also Gebet scheint insgesamt wichtig zu sein, wenn ich die Fülle des Geistes empfangen möchte. Und es spielt in der Apostelgeschichte und auch Hebräer Handauflegung eine Rolle. Ich sage nicht, dass das immer dabei sein muss. Ich sage nur, es ist häufig dabei oder spielt eine Rolle. Also Christen, die diese Dimension schon kennen, die Gottes Geist schon zu empfangen haben, beten für andere und segnen sie. Wenn man es ganz gesetzlich sehen wollte, sehe ich nicht so, aber ich weise darauf hin, die wenigen Male, wo das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist ohne Handauflegung geschah, war niemand da, der die Hand auflegen konnte, wie zu Pfingsten, da hat es noch keiner. Oder es war keiner bereit, die Hand aufzulegen wie Petrus, der wollte mit Heiden nicht in Berührung kommen. Also der hätte denen nicht so schnell die Hände aufgelegt. Da musste Gott vor ihm zuvorkommen und sagen, du, ich meine die auch. Die sind genauso sauber vor mir wie du. Klar ist, dass die geistliche Leiterschaft damals darauf geachtet hat, dass die Gläubigen wirklich in die Fülle des Geistes kommen. Und wenn sie gemerkt haben, da fehlt was, Samaien oder Apostelgeschichte 19 oder so, dann haben sie nachgehakt und haben gesagt, irgendwas fehlt hier, können wir helfen? Oder sie haben geholfen und haben dahin gewirkt, dass es nachgeholt wird. Was sind die Folgen dieser Geisterfüllung? Die erste und wichtigste Folge ist eine größere Qualifizierung, in Kraft und Vollmacht Zeuge von Jesus zu sein. Darum geht es. Werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein. Das ist der eigentliche Sinn des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist. Also Kraft, um ein Zeuge von Jesus zu sein, und zwar Zeuge in Wort und Tat. Dass ich das Wort sagen kann, das auch mit einer Kraft kommt, was jetzt dran ist für diesen Menschen, was diesen Menschen berührt, und dass auch Taten das unterstützen und bestätigen, bis hin zu Wundern. Zeuge im Wort bedeutet Inspiration und Freimut. Inspiration, dass ich weiß, was ich zu sagen habe, und Freimut, dass ich mich traue. Inspiration, der Geist zeigt, gibt ein, was man wie zu sagen hat, dass man nicht nur fromme Menschenworte weitergibt, sondern Gottes Wort. Die Apostel haben das für sich in Anspruch genommen. Die haben gesagt, wir sagen euch Gottes Wort, nicht unseren frommen Zeug da. Die haben das für sich in Anspruch genommen. Freimut, ich habe den Mut und die Freiheit, das zu sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Zeuge der Tat bedeutet Liebe, natürlich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und es bedeutet Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, sagt Paulus einmal. Und zu diesen vollmächtigen Taten, zu diesen Kräften können auch Zeichen und Wunder gehören und damit die Charismen oder Geistesgaben, Gnadengaben. Und es ist kein Zufall, denke ich, sondern logisch und biblisch, dass der Zweig der Christenheit, der Erfahrungen mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist macht, der Zweig ist, der am schnellsten wächst weltweit. Das kann man auch forschen, das sind die nüchternen Zahlen. Und das ist überhaupt nicht überraschend, weil dort eine andere Kraft wirkt. Die meisten evangelischen oder protestantischen Christen gehören weltweit inzwischen zur Pfingst- oder charismatischen Bewegung. Und auch Teile der katholischen und orthodoxen Kirche sind davon erfasst, beziehungsweise sie haben in ihrer Geschichte immer schon geisterfüllte Menschen gehabt, auch ganz besondere. Und manches davon stellt alles im Schatten, was heute Pfingstbewegung und charismatische Bewegung kennen, auch in der orthodoxen Kirche übrigens. Wenn man nach äußeren oder nach eindeutigen oder sofortigen Kennzeichen fragt, woran man das Getauftwerden im Heiligen Geist erkennen kann oder woran man es sehen oder hören kann, dann nennt die Apostelgeschichte nach den einmaligen Begleiterscheinungen von Wind und Feuer in Kapitel 2 dann eigentlich nur noch das spontane Reden in anderen Sprachen, spontanes Gotteslob, was also unter Muttersprache ist, und Prophetie. Möglicherweise lassen sich manchmal gewisse körperliche Reaktionen beobachten. Das kann man aus Apostelgeschichte 2 schließen. Ich könnte mir auch denken, dass in Apostelgeschichte 8, wo der Simon da so guckte, was da passiert, dass da sowas mit einer Rolle gespielt hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es war zu sehen. Darauf liegt nicht der Schwerpunkt. Ja? Und nach heutigen Erfahrungen kann es körperliche Begleiterscheinungen geben, die aber nicht die Regel sind und auch nicht notwendig sind. Die sind unwichtig und kein Zeichen besonderer Geistlichkeit. Nach mancher Erfahrung eher ein Zeichen von Unreife oder auch von inneren Machtkämpfen und Auseinandersetzungen, dass der Heilige Geist noch auf dunkle Mächte stößt, oder dass er auf innere Verletzungen stößt und dann Menschen anfangen zu schreien, weil die Schmerzen plötzlich hochkommen und berührt werden und geheilt werden. Das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Thema. Wo es zu körperlichen Reaktionen kommt, denke ich, sollten die keine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Das ist, haben sie nicht verdient, weil es nicht so wichtig ist. Körperliche oder seelische Reaktionen kann es geben auf das Kommen des Geistes. Es kann auch dämonische Reaktionen auf das Kommen des Geistes geben. Und das sollten wir dann niemals mit dem Wirken des Geistes gleichsetzen. Also es kann sein, dass jemand sehr ruhig und nüchtern ist und den Geist Gottes empfängt und da passiert gar nichts. Und es ist einer, der ist sehr emotional veranlagt, der empfängt genau dasselbe, aber flippt aus, weil er einfach seine Gefühle eben schneller rauslässt oder irgendwas. Oder weil die Verbindung zwischen Seele und Körper und so weiter da stärker ist, wie auch immer. Dann darf ich diese Emotionen nicht mit dem Heiligen Geist verwechseln. Es ist eine Reaktion auf das, was Gott tut, und die kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, was in uns ist. Und manche, wenn Gottes Geist kommt, berührt er auch Verletzungen oder fängt an, innerlich was zu heilen, und dann weinen diese Menschen, weil diese Wunden nochmal hochkommen. Wenn der Zahnarzt bohrt, tut es halt weh, aber er heilt das in diesem Augenblick. Aber wenn es weh tut, weint man eben. Und das darf man dann auch mal zulassen. Ja, und darf es aber nicht mit dem Heiligen Geist selber verwechseln. Soweit ich das verstehe, was in den berühmten Kasseler Ereignissen gelaufen ist, ich habe vor vielen Jahren einiges darüber gelesen, gab es da durchaus ein echtes Wirken des Heiligen Geistes. Und es ist aber auf Menschen gestoßen, die durchaus problematisch waren oder in denen auch Finsternis noch anwesend war. Und dann kam es zu Konfrontationen zwischen dieser Kraft Gottes und den Kräften der Finsternis. Und das ist Krieg. Das ist nicht lustig. Und wir kennen Geschichten, wo Jesus, Markus oder woanders, kommt in eine Synagoge und plötzlich schreit dort ein Mann auf: Was willst du von uns, Jesus, bist du gekommen, uns zu verderben? Oder irgend sowas geht dort los und den schmeißt dorthin, der krampft und macht ein Riesengetobe. Es ist alles nicht schön. Ich bin mir sicher, dass der jahrelang vorher völlig unauffällig in der Synagoge saß und da nichts abgegangen ist. Und als die Gegenwart Gottes kam, konnte diese Finsternis nicht verborgen bleiben. Die musste sich melden, die hat das nicht ausgehalten. Da fing der an, rumzutoben. Und Jesus hat damit ein Ende gemacht, hat ihn ausgetrieben, dann war alles gut. Ich kenne einen Seelsorger, habe den beim Taubblindendienst miterlebt, kam aus Holland, Willem van Damme, ich weiß, ob den jemand noch kennt, hat auch Bücher geschrieben, Seelsorge, sehr konzentrierte, hat ein wissenschaftliches Werk über Dämonen geschrieben, also ein ganz nüchterner Denker und hat nie viel Worte gemacht. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht erlebt, wenn der Kirche Leuten zum Abschied die Hand gegeben hat, fingen an, die Dämonen aus ihm rauszubrüllen, weil sie mit der Gegenwart von Jesus in ihm konfrontiert wurden. Da kann man natürlich sagen, das ist alles finster, was der Mann macht. Nein. Es kam so eine Gegenwart Gottes, dass die Finsternis nicht verborgen bleiben konnte. Und dann kann es passieren, dass Leute sich auf dem Boden lang schlängeln, dass sie denken, es sind Schlangen und brüllen wie die Tiere und alles Mögliche geht dort ab. Nun geh mal mit solchem Chaos um. Also das ist schwierig. Wie unterscheide ich hier, was ist? Und wenn das zum ersten Mal auftritt und man das nie erlebt hat, na, wie soll man damit verfahren? Das ist ganz schwer. Und ich nehme keinen übel, wenn er dann sagt, das ist alles von unten, hier toben die Dämonen. Ja, die haben getobt. Aber die haben getobt, weil sie vom Geist Gottes so ins Licht Gottes gestellt wurden, dass sie es nicht mehr ausgehalten haben und sich zeigen mussten. Und dann gab es Chaos. Und ich denke, dass die Brüder, die das geleitet haben, damit überfordert waren. Und ich nehme das überhaupt nicht übel, sie haben es nie gelernt, sie haben es noch nie erlebt. Was sollen sie denn machen? Und dann kam die Polizei und hat das Ding aufgelöst. Und dann gab es verschiedene Reaktionen. Die einen sagten, das ist alles von unten, das ist beängstigend, wir haben Angst und haben Abstand genommen. Andere, Mülheimer Verband, auch so ein Gemeinschaftsverband, haben gesagt, nee, da war Echtes dabei und das wollen wir bewahren. Wenn wir uns an die Jahreslosung halten könnten, prüft alles, bitte alles, nehmt nichts ungeprüft, behaltet das Gute, ja, und da war Gutes, und sortiert das Böse aus und ordnet das richtig ein. Wäre besser gewesen. Und ich denke, wir müssen hier differenzieren zwischen dem Wirken des Geistes und der Antwort von Menschen, die problematisch sein kann, weil auch Menschen problematisch sind. Und wenn sich noch Mächte reinhängen, dann wird es noch chaotischer. Das kann passieren. Und am besten, man bleibt dort ganz ruhig und fragt Gott, was das jetzt ist, oder braucht die Gabe der Geisterunterscheidung, um dann zu sortieren, was zeigt sich hier. Und dann muss man mit diesen Menschen weiterbeten und schauen, dass das geklärt wird und dass sich das wieder gibt. Ja? Und dabei sollten wir keinen Druck ausüben. Und wir sollten schauen, dass wir die Würde der Menschen bewahren, die dann solche Erfahrungen machen. Also in geschützten Raum vielleicht auch gehen und so. Ja? Gottes Geist wirkt nicht nach Schema. Und es muss nicht bei jedem alles gleich sein. Wenn wir jetzt nochmal nach Kennzeichen fragen, woran man das erkennt, was wenn Gottes Geist so wirkt, und wenn man eindeutige äußere Kennzeichen sucht, dann haben sie etwas mit dem zu tun, was aus dem Mund kommt. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also der Mund ist so etwas wie das Überlaufventil des Herzens. Was ich im Herzen habe, irgendwann kommt es raus. Man könnte sagen, wenn Gottes Geist das Herz erfüllt, der Mund davon froh überquillt. Und es kann sein, Menschen fangen einfach Gott an zu loben, was sie vorher nie gemacht haben, aber Gott wurde so groß und so wichtig, dann ist das ein Zeichen, dass das Gottes Geist sie erfüllt hat. Und es kann sein, dass sie das in Deutsch tun, es kann sein, dass sie das in Sprachen tun, es kann sein, dass Prophetien kommen, irgendwas kommt aus dem Mund, was im Herzen, was es ausgefüllt hat. Das ist zumindest das, was ich in der Bibel sehe, woran man es erkennen kann. Es gibt vielleicht noch mehr, aber das ist das, was ich gefunden habe. Manche sehen es vielleicht auch innerlich, einfach so, ohne dass sie das äußerlich benennen können. Kann sein. Wer so tief ins Herz schauen kann, geht das. Nächstes Kennzeichen wäre ein Vertrautsein mit dem Übernatürlichen. Nach der Geisterfüllung oder dem Getauftwerden mit Heiligem Geist ist man logischerweise mehr in der Dimension des Geistes oder in geistlichen Dimensionen zu Hause und damit auch da mehr vertraut als vorher. Das bedeutet eine stärkere Intimität mit Jesus und dem Vater, weil der Geist zu Jesus führt und Jesus führt zum Vater. Also es wird die Unmittelbarkeit zu Jesus, zu Gott, zum Vater größer. Und es bewirkt auch ein größeres Verständnis, eine vermehrte Wahrnehmung geistlicher Wirklichkeiten, dass man das spürt. Das sogenannte Übernatürliche wird etwas natürlicher, sage ich mal. Für die Menschen der Bibel war das völlig normal, dass sie diese Dinge wahrnehmen, für uns nicht mehr. Also wir klammern das oft aus und müssen vielleicht neu lernen, das ernst zu nehmen. Kinder übrigens sehen das auch stärker als Erwachsene, die sind da unbekümmerter, die haben die Filter noch nicht so eingebaut wie wir. Tiere kriegen da auch oft mehr mit als wir. Und wenn aber Gottes Geist da ist, dann werden wir auch vertrauter mit diesen Dingen. Viele Christen bei uns nehmen leider nur Menschliches wahr. Da sind sie nicht sehr vertraut mit dieser Welt Gottes, die viel reeller ist als unsere sichtbare Welt. Die sichtbare Welt vergeht. Alles, was wir hier so sicher finden, wird erschüttert und vergeht, sagt die Bibel, das Unsichtbare bleibt. Das sind also sehr starke Realitäten. Ich nenne den nächsten Punkt, der ist kritisch. Ich habe ihn überschrieben mit Spannungen. Das kann in Spannungen hineinführen. Man spürt zum Beispiel stärker als vorher, hier wirkt Gottes Geist, hier ist Zufluss von oben und hier ist nur menschliche Frömmigkeit am Werk. Es gibt Quellwasser, was frisch sprudelt, und es gibt lange aufbewahrtes, manchmal abgestandenes Wasser. Und wer beides kennt und unterscheiden kann, der wird frisches Quellwasser bevorzugen. Solange man nur abgestandenes Wasser kennt, ist das alles gut und kein Problem. Aber sobald jemand das frische Quellwasser geschmeckt hat, kriegt er unter Umständen ein Problem mit dem abgestandenen Wasser, dann will er das nicht mehr. Oder wer himmlische Luft geatmet hat oder die Freiheit des Geistes geatmet hat, der möchte das gern immer wieder haben. Nicht, dass er in der abgeschlossenen Luft, geschlossene Räume erstickt, es ist immer noch genug Sauerstoff zum Leben da, aber er wird die frische Luft vorziehen. Und das kann in Spannungen zu denen führen, die nur die abgestandene Luft bevorzugen und kennen. Und weil die den gar nicht verstehen, was hast du denn? Wir haben doch alles. Und das kann dazu führen, wenn man diese Dinge Gottes kennengelernt hat, dass man dann mit dem bisherigen, dass einem das nicht mehr so ausfüllt und nicht mehr so viel gibt, wie das bisher der Fall war, dass man also damit unzufriedener wird. Und dann kommt es sehr darauf an, wie man damit umgeht. Also ob jemand sehen kann, dass die Erfüllung mit Gottes Geist eine Befähigung zum Dienst ist. Also sie soll dir helfen, anderen zu dienen und Jesus nahe zu bringen. Es geht um andere dabei, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du dich ein bisschen wohler fühlst, weil du den Heiligen Geist hast, sondern es geht darum, dass du in seiner Kraft Menschen zum Segen wirst. Und die Gefahr besteht, dass Menschen den Heiligen Geist nur zur geistlichen Selbstbefriedigung nutzen, ich sage es mal so. Dann wird es schwierig. Denn dann guckt man, wo kriege ich am meisten, wo gefällt es mir am besten und dort gehe ich dann hin. Und das führt in Spannungen. Und da ist für den Geisterfüllten eben wirklich Liebe und Demut gefragt. Also auch die Frucht des Geistes, ob er sich einordnen und dienen kann. Auch den anderen oder ob er nur Selbstbestätigung sucht. Das ist auf Seite jetzt dessen, der es erlebt hat. Auf der Seite der anderen kann es natürlich zu Ablehnungsreaktionen kommen, weil sie die Erfahrung des Geisterfüllten nicht verstehen können, nicht teilen können, nicht nachvollziehen können oder auch nicht wollen. Oder weil sie es ablehnen als vom Teufel und so weiter, und dann wird es schwierig, beieinander zu bleiben. Und dann kann es zu Spaltungen kommen. Und Spaltungen sind sehr schmerzliche Erfahrungen. Und da muss man sehr genau hinschauen, wo die Ursachen liegen. Oft liegen sie auf beiden Seiten. Und oft ist Menschliches dabei viel ausschlaggebender, irgendwelche Charaktermacken, als das Geistliche, muss man dazu sagen. Man kann es dann geistlich verbrämen und tarnen und das vorschieben, aber oft hapert es am Menschlichen. So oft spielt der Mangel an Liebe und Demut eine Rolle. Frommer Hochmut. Manchmal, gar nicht so selten, geht es auch schlicht um Macht und Kontrolle. Und wenn ich jemanden nicht mehr kontrollieren kann und nicht mehr die Macht über ihn habe, wird es schwierig. Aber Kontrollgeist ist was anderes als Heiliger Geist. Und es gibt auch in charismatischen Gemeinden so etwas wie einen sehr starken Kontrollgeist. Da wird es dann auch menschlich und wird Druck. Und das ist überhaupt nicht gut. Weil wo Gottes Geist ist, ist Freiheit. Auch der Zeitgeist kann sich fromm tarnen. Er verführt die Frommen und auch die Erweckten zu Individualismus und Subjektivismus. Und dann zählt nur das eigene und die eigene Erfahrung und man nimmt sich so wichtig, weil man das erlebt hat, dass alle anderen ja daneben liegen und minderwertig und was weiß ich was. Und dann gibt es auch wieder Reibereien und die liegen aber an der mangelnden Frucht des Geistes. Nicht daran, dass die Gabe nicht echt wäre, aber er geht nicht gut damit um und stößt damit andere vor den Kopf. Also nochmal, man muss sehr genau hinschauen, wenn es zu Spannungen kommt, woran das liegt. Und dann gibt es auch, ich sag mal, verhärtete Christen, die nur am bisher Gewohnten eben festhalten wollen, sich nicht öffnen können. Stichwort Pharisäer etwa, also eine pharisäische Selbstgerechtigkeit. Wir haben es doch immer richtig gemacht, was willst du jetzt auf einmal? Oder misstrauische Ängstlichkeit, alles als übel zu deklarieren, was den eigenen Horizont, den frommen Verstand übersteigt. Dann wird es schwierig. Ich habe geschrieben, bleibende Mängel. Das, was das Wirken des Heiligen Geistes angeht, ist meines Erachtens noch lange nicht auf neutestamentlichem Niveau, was wir hier kennen oder was ich kenne. Es werden seit dem 20. Jahrhundert bestimmte Wahrheiten dort neu entdeckt. Die hat man vorher nicht mehr so gesehen. Geistliche Gaben und Dienste, die lange verschwunden waren oder sehr vereinzelt nur im Untergrund auftraten, werden wieder geschenkt, auch errichtet. Es gibt die Sicht, dass der fünffältige Dienst, wie er in Epheser 4 beschrieben ist, wiederhergestellt wird. Also da sagt Paulus, Gott hat gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Hirten und Lehrer sind immer geblieben. Evangelisten sind so mit den Herrenhuter oder so danach wieder aufgestanden, die gab es lange Zeit vorher nicht. Ja, da gab es nur Hirten und Lehrer. Und es scheint auch so zu sein, dass das Prophetische und Apostolische wieder dazukommt. Also in umgekehrter Weise, wie es verschwunden ist. Erst verschwanden die Apostel, dann die Propheten, dann die Evangelisten. Hirten und Lehrer sind geblieben. Und es scheint einen Wiederherstellungsprozess weltweit zu geben, dass das in umgekehrter Reihenfolge wieder gegeben wird. Und der Grund ist ganz klar, Paulus schreibt, damit die Gemeinde wiederhergestellt wird, dass sie wächst zum vollen Wuchs des Mannes und des Christus, eine vollkommene Braut zugeführt bekommt, also dass die Gemeinde zum Ziel kommt und dass die Heiligen jeder zum Dienst befähigt werden. Und dazu braucht es auch diese Ämter und diese Gaben, dass das wieder lebendig wird. Also dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und nicht jeder, der sich Prophet nennt, ist einer. Ich denke, man sollte sich eh nicht selber so nennen, wenn es andere feststellen und bestätigt ist, das ist noch was anderes. Und nicht jeder, der sich heute Apostel nennt, ist einer. Also da gibt es ganz viel auch nur Gewolltes oder Nachgeahmtes, prüft alles, gilt auch hier, behaltet das Gute. Aber es wird hier und da auch schon Prophetisches und Apostolisches sichtbar, sage ich mal. Da wächst was. Und da haben wir allen Grund dafür, dankbar zu sein, dass das wieder gegeben wird an Wirken seines Geistes und seiner Gaben. Und trotzdem haben wir allen Grund, demütig zu bleiben, in dem Wissen, uns fehlt noch viel. Und ganz klar muss auch festgestellt werden, geisterfüllte Christen oder Menschen, die die Erfahrung des Getauftwerdens mit dem Heiligen Geist gemacht haben, sind keine besseren Christen als andere. Sie bleiben fehlbar und können geistlich und menschlich weiter gravierend versagen. Das machen ja schon die Korintherbriefe sehr deutlich. Denen bescheinigt der Paulus, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Geistesgabe. Ich wünsche mir eine Gemeinde heute, von der man das sagen könnte. Ihr habt keinen Mangel an irgendeinem Charisma. Ich kenne keine Gemeinde, auf die das zutrifft. Das bescheinigt Paulus den Korinthern am Anfang, ersten Kapitel. Und dann gibt es dort gravierende Sachen mit Unzucht und allen möglichen Mist, den sie gemacht haben, den er kritisieren muss. Das schließt sich also leider nicht aus. Und deshalb betone ich immer so auch wieder die Frucht des Geistes und das Leben in der Heiligung. Es scheint so zu sein. Ich sage das jetzt sehr vorsichtig, aber wenn Gottes Geist in Kraft kommt, dass er tatsächlich alles verstärkt. Also man kriegt insgesamt mehr Kraft, es kommen Gottes Gaben hinein, aber auch die menschlich ungeklärten Dinge kommen stärker zum Vorschein. Es sind einfach mehr PS im Auto und das fährt dann schneller. Und wenn er noch nicht ordentlich fahren kann, dann macht er damit mehr Schaden als im Auto, was nur wenig PS hat. Versteht ihr das Prinzip? Und dann kann es sein, wenn problematische Menschen, die bestimmte Baustellen in ihrem Leben nicht geklärt haben oder noch Wunden haben oder nicht vergeben haben oder schräge Charakterzüge haben, wenn die die Geisterfüllung haben, dann kann diese Gabe durchaus echt sein, aber die ziehen daneben Dinge ab, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann und die Versuchung hat, das alles abzulegen, weil der Kerl völlig unmöglich ist. Es kann aber trotzdem seine Salbung echt sein. Aber er arbeitet nicht an seinem Leben und lässt Gottes Geist nicht in die Tiefe, dass sein Charakter auch wiederhergestellt wird und all diese Dinge. Versteht ihr das? Und auch da muss ich wieder sehr prüfen und unterscheiden, was ist das Gute und was ist hier menschliche Beimischung und was ist problematisch. Und das darf ich auch nennen. Ich bin ziemlich kritisch bei denen, auch den Charismatikern und Wundertätern, die damit sehr viel Geld verdienen und damit ihren Privatjets durch die Welt düsen und so das Wohlstandsevangelium verbreiten. Das ist nicht biblisch. Und mir hat es einmal sehr geholfen, als einer, den ich sehr schätze als Charismatiker, sagte, wenn jemand auch von diesen Evangelisten oder Geistbegabten sehr reich wird und er verkauft das als Segen, sagt, das ist kein Segen, es ist eine Versuchung. Es ist eine Versuchung. Jesus sagt im Gleichnis von dem untrauen Verwalter, wenn er mit dem Euren, mit dem fremden Gut, dem Geld nicht richtig umgeht, wie wollt ihr mit dem wahren Gut umgehen? Und wenn jemand sehr viel Geld kriegt durch seinen Dienst und das dann für sein Privatleben vergeudet, erliegt er einer Versuchung. Statt dieses Geld zu verwenden, es gibt genug Nöte, wo man das hintun kann. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Und der für mich schwierigste Vers in der Bibel ist in Matthäus 7, wo Menschen vor Jesus stehen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, Dämonen ausgetrieben, Wunder getan und sonst was? Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, steht da wirklich. Die haben nicht nach Gottes Wort gelebt. Es steht dort nicht, dass die Gaben unecht waren. Das kritisiert Jesus nicht. Er sagt, euer Lebensstil hat nicht gepasst. Ihr habt nicht nach Gottes Wort gelebt. Und da haben eure ganzen Charismen, haben euch nichts genützt. Ihr kommt in die Hölle, weil ihr nicht nach meinem Wort gelebt habt. Das ist für mich eine der strengsten Stellen oder Stacheln in der Bibel. so sehr ich sage, dass wir das brauchen. Und nochmal, Jesus sagt, an der Frucht erkennt ihr es, nicht an den Gaben, nicht an den Phänomenen. Lasst euch da nicht blenden, wenn jemand sonst was vorführen kann, das ist es noch nicht. Möge es echt sein, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Es kann sein, dass wenn jemand diese Kraft Gottes erfährt, auch das Problematische verstärkt wird. Das erklärt manches, was weltweit auch im Gange ist. Und wir erleben gerade, wie auch viele geistliche Leiter fallen, überführt werden vom Missbrauch und sonst was, und wo man sagt, das kann gar nicht sein, und wo Gott anfängt, denke ich, seine Gemeinde zu reinigen und auszusortieren. Wir sind in solchen Prozessen drin. Also Geisterfüllung führt nicht automatisch zu einer größeren Reife. Ja? Da geht's um die Frucht des Geistes. Das hat was mit Reife zu tun. Die ist viel wichtiger. Und selbst geistlicher Durchblick bedeutet noch nicht geistliche Reife und auch noch nicht charakterliche Reife oder die reife Geistesfrucht. Und auch geisterfüllte Christen können immer noch aus dem Fleisch leben. Das haben sie ja immer noch. Das ist nicht weg. Und können auch auf andere Geister hereinfallen. Auch das gibt es. Da ist man nicht gefeit. Nie. Es kann Vermischungen geben. Und deshalb ist Prüfung der Geister immer wieder angesagt. Und ich sage, wenn jemand besonders hoch hinauswachsen will, also besonders leuchten, viel Kraft, dann hoch raus, muss ein besonders tiefes Fundament haben. Und wenn es das nicht hat, kippt das Ding um. Also je mehr Gaben einer hat, je mehr Kraft einer hat, desto tiefer muss er im Wort und in der Frucht des Geistes gegründet sein, sonst geht das schief. Und er muss dort investieren, dass er in der Tiefe verankert ist, dass sein Leben auf dem Felsen ist, dass er das Wort Gottes praktiziert. Wenn er das nicht macht, werden ihm die ganzen Segnungen zur Gefahr am Ende. Und er verführt vielleicht noch andere. Das ist jetzt ein ernstes Wort, aber das müssen wir bitte mitsehen und beachten. Der ganze Geist für die Gemeinde, es gehört alles Wirken des Heiligen Geistes zusammen. Der charismatische Geist ist nicht der ganze Heilige Geist, ja? Und der Heilige Geist ist nicht nur der charismatische Geist. Ich finde es interessant, dass in der Offenbarung 7 Geister vor Gottes Thron sind, darf man gar nicht sagen, weil es nur einen gibt. Die Bibel ist da ein bisschen vielfältiger, die sagt, prüft die Geister, ob sie als aus Gott sind. Da scheint es mehrere zu geben, Entschuldigung, aber in meiner Bibel steht das. Passt nicht in unsere Dogmatik, steht trotzdem drin. Die Bibel fragt nicht nach meiner Dogmatik. Wollte es nochmal gesagt haben. Also es gibt auch nicht nur die Dimension, die ich jetzt genannt habe vom Wirken des Geistes. Es ist viel, viel größer. Und wir brauchen alles immer wieder und ständig. Sein Wirken an uns, auch dass er uns weiter von Schuld überführt, das hört, glaube ich, nie auf und überführen darf. Und wenn wir noch so geisterfüllt sind oder das von uns denken. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird er auch unser Gewissen schärfen. Also das stumpft nicht ab, sondern es wird schärfer. Und es kann sein, dass einer, der im Glauben wächst, sich immer stärker als Sünder erlebt, weil ihm immer mehr auffällt, wo er von Gott abweicht. Das hat er vorher gar nicht gesehen. Aber er wird nicht immer schlimmer, sondern er sieht es immer besser, weil das Licht in seinem Leben zunimmt und dann sieht man immer mehr die dunklen Flecken. Wenn ich nur eine Kerze im Raum anhabe, sehe ich nicht so viel. Wenn das Fernsehen kommt und Aufnahmen macht und die ganzen Scheinwerfer bringt, sehe ich Staub, wo ich vorher nie welchen geahnt habe und Fingerabdrücke. Und wenn Gottes Geist in mein Leben hereinleuchtet und hereinleuchten darf, werde ich auch immer mehr entdecken, was ich Gott bringen muss und was ich ans Kreuz bringen muss. Das ist ganz normal, muss man sich nicht schlechter fühlen, sondern ist Zeichen von Fortschritt. Also er schenkt immer mehr Sündenerkenntnis und dann auch Freiheit von Sünde. Und wir müssen auch aufpassen, dass er nicht durch Sünde traurig gemacht wird oder sich zurückzieht. Betrübt nicht den Heiligen Geist, heißt es in Epheser 4. Wir brauchen ganz dringend sein Wirken in uns, dass der Charakter von Jesus Gestalt gewinnt, dass die Gewissheit uns froh macht im Glauben und so weiter. Und wo keine Liebe und keine Demut zu sehen ist, Vorsicht. Auch bei allen Wundern oder so. Bitte schaut, dass Liebe und Demut dabei sind. Wir brauchen seine innere Leitung und Führung. Das ist was sehr Unspektakuläres, was sehr Intimes, was andere gar nicht merken. Es sei denn, sie sind im Heiligen Geist und dann merken sie, der hat jetzt das gesagt, was von Gott her dran ist. Das kann es geben. Und wir haben es auch nötig, dass er auf uns kommt. Also, dass er uns mit Kraft ausrüstet, damit mehr Menschen für Gottes Reich gewonnen werden. Und das muss sich nicht auf eine einmalige Erfahrung beschränken. Wir brauchen es immer wieder. Und wir sollten in allen Bereichen des Geisteswirkens Wachstum suchen. Ich sage, wer meint, dass er schon alles hat, der ist von allen guten Geistern verlassen, jedenfalls vom Heiligen Geist. Keiner von uns hat schon alles. Gott ist so groß, er hat immer noch mehr. Eines meiner Mottos auch, Gott ist größer, er hat immer noch mehr, als ich bisher empfangen habe. Ich denke, dass das für jeden gilt. Ich sehe noch keinen, der hier im Himmel ist und ganz vollkommen. Und wer meint, alles allein haben zu können, es liegt auch daneben, weil Gott es der Gemeinde gibt und weil wir einander brauchen und weil die Gaben verschieden sind. Und Gott keine frommen Individualisten züchtet, sondern seinen Leib aufbaut. Und da brauchen wir einander und brauchen die verschiedenen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Die braucht es alle. Also der Geist ist in die Gemeinde gegeben. Nie nur Einzelnen. Und Kinder Gottes gehören zur Familie Gottes. Und der Geist Gottes stellt uns in den Leib Christi und züchtet nicht fromme Individualisten, sage ich schon. Und das heißt, nur gemeinsam und auch damit in gegenseitiger Ergänzung und Korrektur können wir in der Fülle Gottes leben. Das heißt, Gottes Geist vereint uns mit Gott und er vereint auch Gottes Kinder untereinander. Er tut beides. Und sein Wirken wird immer in Harmonie mit dem geschriebenen Wort Gottes sein, weil er wird dem, was er geschrieben hat und was er inspiriert hat, selber nicht widersprechen. Wenn es nicht hier reinpasst, wenn es nicht in den Rahmen der Bibel passt, was wir erleben, müssen wir sehr prüfen, um was es sich hier handelt. Der Geist Gottes hat das Wort gegeben und was er heute tut, wird immer hier drin auch zu finden sein und wird damit in Übereinstimmung sein. Deshalb bitte Bibel lesen, mit der Bibel innerlich und äußerlich vertraut sein, um auch mit dem Heiligen Geist leben zu können. Soweit jetzt das, was ich habe. Ihr findet auf der Rückseite noch Tabellen und sowas, wo das ein bisschen zusammengefasst ist, wo man das vertiefen kann und wo man das zu Hause nochmal nachprüfen kann, auch ob das stimmt oder so sein könnte. Können jetzt noch eine Dreiviertelstunde lang Fragen stellen. Oder Schluss machen oder was anderes machen. Plan vorfristig erfüllt, auch nicht schlecht. Danke für alle Geduld und alles Zuhören.